Deutschlandfunk, Information und Musik.
Am vergangenen Freitag war Allerheiligen, der Tag, an dem es für viele Familien eine Tradition ist, auf den Friedhof zu gehen und nach den Gräbern verstorbener Angehöriger zu sehen. Zuweilen werden ja richtige Rundreisen unternommen zu unterschiedlichen Grabstätten, weil es in der mobilen Gesellschaft ja längst nicht selbstverständlich ist, alle Toten einer Familie an einem Ort zu versammeln. An diesem Tag Allerheiligen, da ist der Tod im Leben vieler Menschen wahrscheinlich sehr präsent. Und sonst? Da beklagt der Palliativmediziner Matthias Gockel, dass die Menschen sich zu wenig mit dem Sterben auseinandersetzen. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und ihn gefragt, warum sollte mehr über Tod und Sterben geredet werden, mehr darüber nachgedacht werden?
Ich glaube, weil der Tod immer noch ein Tabu ist. Ich meine, schauen Sie nur, wann haben Sie sich im Freundes- oder Familienkreis, außer durch schwere Erkrankungen ausgelöst, über das Sterben unterhalten, auch Ihr eigenes. Wann wollen Sie sterben? Wie wollen Sie sterben? Was darf nicht passieren? Und von daher meiden wir, glaube ich, diese Gespräche sehr stark. Und als Folge davon kommt er dann irgendwann, also der Tod, extrem kurzfristig, überraschend und ungeplant.
Warum wir einen neuen Umgang mit dem Tod brauchen, das ist der Untertitel Ihres Buches, steht nicht genau Ihre Profession, also die des Palliativmediziners, dafür, dass es diesen neuen Umgang schon gibt, seit vielleicht 10, 15 Jahren? Oder wo sind die Hemmnisse für diesen neuen Umgang mit dem Tod?
Naja, ich überblicke jetzt so knapp gut 20 Jahre Palliativmedizin. Da hat sich, das ist keine Frage, es hat sich sehr, sehr viel verbessert. Sowohl quantitativ, also wo gibt es überhaupt Palliativmedizin, wo gibt es Palliativversorgung, wo gibt es hospizliche Unterstützung, als auch auf welchem Niveau findet das statt. Aber es ist trotzdem immer noch so, dass sie letztendlich erst ganz zum Schluss und meist erst dann, wenn die Probleme so sind, dass man sich dem Thema Palliativmedizin nicht mehr verschließen kann, dann in Kontakt mit meiner Profession kommen. Und ich glaube, es würde allen gut tun, wenn das schon früher allein in dem Wissen, wofür es gut ist, möglich wäre.
Wie stellen Sie sich das vor, früher? Zu welchem Zeitpunkt sollte das passieren?
Naja, ich kann es ganz einfach mal sozialrechtlich sehen. Bisher, also sprich bis vor ein, zwei Jahren, war es so, dass es ganz klar hieß, die Palliativmedizin kommt dann, wenn es schwere, ausgeprägte Symptome gibt, und sie kommt, wenn keine ursächliche Behandlung einer Erkrankung mehr möglich ist. Das heißt, nehmen wir das Beispiel einer Krebserkrankung, wenn Sie operiert waren als Patient, wenn Sie Ihre Chemotherapie bekommen hatten, weil die Operation alleine nicht gereicht hatte, und wenn dann der Onkologe sagte, diesen furchtbaren Satz, ich kann nichts mehr für Sie tun, Sie sind austherapiert, dann und letztendlich versicherungsrechtlich erst dann durfte die Palliativmedizin kommen. Und was sich Gott sei Dank gerade ändert, ist, dass die Palliativversorgung, die Palliativmedizin schon viel früher dazu kommen kann. Denn wir wissen ja oft, es gibt Erkrankungen, nehmen Sie eine schwere Herzschwäche, nehmen Sie ein metastasiertes Tumorleiden, da wissen wir, 30%, 40%, 50% der Menschen werden die nächsten 5 Jahre nicht überleben und sie werden Probleme kriegen. Wir wissen nur nicht, welche Prozent das sind. Und all den Menschen zumindest, die sich darüber Sorgen machen und eine Beratung wollen, diesen diese Beratung geben zu können, schon bei Diagnosestellung, also vielleicht Jahre bevor sie sterben, ist in meinen Augen ein guter Fortschritt in Sachen Planung, Vorwegnahme von Problemen und Vorbereitung auf Probleme. Nicht als Zwang, aber als Möglichkeit.
In Ihrem Buch erkennt man, dass Sie auch weiterhin sehen, dass der Klinikbetrieb eigentlich keinen Raum lässt fürs Sterben, dass Ärzte in der Mehrzahl nicht umgehen können mit Patienten, denen sie vielleicht helfen könnten, aber diese nicht heilen könnten. Warum ist das hartnäckig so?
Na, ich muss es insofern ein bisschen korrigieren. Es gibt, man kann auch in Krankenhäusern gut sterben und auch Krankenhäuser können gut mit Sterben umgehen. Aber das ist nicht flächendeckend und es ist letztendlich reiner Zufall, ob Sie als schwerkranker, sterbender Mensch oder als Angehöriger mit Ihrem kranken Verwandten, ob Sie in ein solches Haus kommen. Das heißt, ob Ihr Arzt ein ganz persönliches Problem mit dem Tod hat, ob er Angst davor hat, ob er ihn als Niederlage sieht, wenn Sie an dieser Erkrankung sterben, das werden Sie vorher nicht wissen. Und in Ihrem eigenen Interesse ist das etwas, was man, glaube ich, dann auch erfragen sollte. Weil Ärzte sind da wie jeder andere Mensch auch. Es gibt welche, die beschäftigen sich damit. Es gibt welche, die haben Angst vor dem Thema. Es gibt welche, die wissen nicht, dass sie Angst vor dem Thema haben, meiden es aber trotzdem. Und wenn zwei Menschen, die nicht über den Tod reden können, dann aufeinandertreffen, der eine als Patient, der andere als Arzt, dann wird es schwierig, über den Tod zu reden.
Ist es denn nach Ihrer Erfahrung verbreitet so, dass Ärzte nicht über den Tod sprechen können?
Ich kann es nicht beweisen, ich habe keine Zahlen, aber mein persönlicher Eindruck ist, dass wir Ärzte, warum auch immer, biografisch, in unserer Persönlichkeit, glaube ich, uns ein stärkeres Thema mit dem Tod haben. Ich will es mal so sagen. Ich sehe bei vielen Kollegen eine größere Angst vor dem Tod, als ich es bei anderen Menschen nicht aus dem medizinischen Bereich sehe. Vielleicht um den Tod zu heilen, um den Tod aufzuhalten, bin ich in diesen Beruf gegangen. Ich weiß es nicht, aber es fällt auf, dass diese Angst dort oft stärker ist oder wir zumindest auch mehr Möglichkeiten haben, was dagegen zu tun.
Das führt dann doch zu einer persönlichen Frage. Sie beschreiben in Ihrem Buch ausführlich Ihren Weg hin zur Palliativmedizin. Jetzt frage ich Sie, was reizt am Umgang mit dem Tod? An einer Stelle im Buch, da fällt der Begriff Emotionsjunkie. Sind Sie das?
Das war eine etwas böse Bemerkung, eine böse Formulierung, aber die war bewusst gewählt. Ich glaube, das bin ich. Also ich glaube, man muss ja sagen, in dieser Phase, wo es ums Eingemachte unserer Existenz geht, wo es um Ängste geht, wo auch klar ist, Zeit ist endlich, die ich für Kontakt zu anderen Menschen habe, da wird alles deutlich komprimierter und deutlich intensiver. Und das ist eine ganz eigene Art des Miteinanders. Und ich glaube, ja, die gibt mir eine tiefe Freude und Befriedigung, Menschen in solchen Phasen begleiten zu können. Das ist meine persönliche Haltung. Das ist auch, glaube ich, keine Kritik insofern oder kein Verlangen, dass man so sein muss als Arzt. Aber es gibt Menschen, die brauchen Ärzte, die das können. Genau wie es andere Menschen gibt, die brauchen Ärzte, die gut operieren können. Ich glaube, die Kunst ist anzuerkennen, wo meine persönlichen Grenzen als Arzt sind und dann jemanden zu holen, der hinter diesen Grenzen noch tätig sein kann.
Ist der Palliativmediziner sowas wie der Gegenpart des Intensivmediziners? Sie wünschen sich ja, dass das nicht der Fall sein soll, aber ist das im Klinikbetrieb so?
Auch das ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Ich kenne Krankenhäuser und ich habe selber in einem gearbeitet, wo das ein sehr intensiver Kontakt war. Also wo man das Gefühl hatte, der eine gehe nicht in das Reich des anderen. In der letzten Klinik, in der ich tätig war, war es genau das Gegenteil. Da haben wir die Palliativmedizin auf die Intensivmedizin gebracht. Und ich fand das eine sehr produktive und nur weiter zu empfehlende Kooperation. Es war ein Menschen, die in lebensbedrohlicher Erkrankung sind, behandeln wir so, dass wir alles Mögliche tun, um sie am Leben zu erhalten und ihnen ihre Gesundheit wieder zurückzugeben. Wenn wir aber sehen, dass das nicht geht und wenn wir sehen, dass der Tod kommt, dann verschließen wir davor auch nicht die Augen und versuchen, ihn bestmöglich zu begleiten. Also das Wissen, es wird immer alles für mich getan, auch wenn ich im Sterben bin, aber es wird auch versucht, das, wenn möglich, zu verhindern, abhängig von meiner Gesamtsituation, das fand ich sehr gut.
Nun hat der Gesetzgeber vor 4 Jahren mit dem Verbot der gewerblichen Sterbehilfe ja es so gut wie unmöglich gemacht, sich beim Sterben helfen zu lassen. Eigentlich kann jetzt ärztlich begleitete Sterbehilfe nicht mehr stattfinden. Wie sehen Sie das?
Ein großes Thema. Ich glaube, ich habe jetzt so über die Jahre 8.000, 9.000, 10.000 Menschen am Ende ihres Lebens begleitet, betreut. Die Anzahl derer, die eine aktive Hilfe im Sinne von einem assistierten Suizid wollen, das war vielleicht eine Handvoll. Von daher existiert dieses Problem, aber bei den Menschen, die betroffen sind, ist es nicht das Häufigste. Viel häufiger ist es, dass Menschen, die eigentlich nicht mehr leben wollen, am Leben gehalten werden. Und ich glaube, wenn das Problem zuerst angegangen würde, das heißt Menschen, die nicht mehr leben wollen oder die sagen, wenn es jetzt soweit ist, dann ist es soweit. Ich will es nicht beschleunigen, aber ich will es vor allem nicht verzögern. Wenn man die gut betreuen würde, würde man viel, viel mehr Menschen helfen als mit dem assistierten Suizid. Also ich bestreite das Thema nicht, es ist nur nicht so vorrangig, wie es in der Diskussion oft ist.
Da es ja aber so ein Thema ist, das den Menschen in all seiner Hilflosigkeit zeigt, ist es vielleicht numerisch nicht so dringlich, aber aus der Perspektive des Betroffenen heraus das Allerdringlichste, das es geben kann. Ich will Sie nochmal fragen, die jetzige Rechtslage, in der es eine ärztliche Begleitung beim Sterben kaum ergeben kann. Ist das für Sie befriedigend?
Nein, also um dem Missverständnis vorzubeugen, die jetzige Situation ist definitiv unbefriedigend. Insofern, als bei dem Versuch, gesetzlich Klarheit zu schaffen, zumindest im Endergebnis, ist eine große Menge an Unsicherheit an allen Stellen gemacht hat. Gerade diese Formulierung der Geschäftsmäßigkeit, wo niemand weiß, wenn ich im Rahmen meines Berufes zweimal helfe, war das dann schon eine Regelmäßigkeit? Darf ich das oder nicht? Also die alte Regelung davor, die im Prinzip keine Regelung war, war zuverlässiger und sicherer als die heutige. Von daher war es eine Verschlechterung.
Sie haben eben diese enorm große Zahl an Menschen genannt, die Sie beim Sterben begleitet haben oder deren Tod Sie erlebt haben. Gibt es ein Sterbeerlebnis, das so ausfiel, dass Sie sagen, so würde ich auch sterben wollen?
Da gibt's sicher mehrere. Also wenn ich so einen Prototyp meines gewünschten Sterbens nennen sollte, dann wäre es mit einer guten Symptomkontrolle, das heißt ohne Schmerzen, ohne Übelkeit, ohne Luftnot, ohne Angst und Albträume, in einer sicheren Umgebung, in der ich als Mensch in meiner Würde, in meiner Autonomie geschätzt werde, im Kreise der wichtigsten und liebsten Menschen um mich herum einfach friedlich einschlafen zu können. Und das habe ich häufig genug gesehen, dass das möglich ist. Es hängt davon ab, bin ich am richtigen Ort, bin ich umgeben von den richtigen professionellen Mitarbeitern, die das alles können. Und nicht zuletzt hängt es auch davon ab, habe ich mein Leben so gelebt, dass ich es auch jetzt gehen lassen kann.
Dann gibt es sowas wie den guten Tod oder das gute Sterben?
Also er ist sicher hoch individuell, aber es gibt ihn auf jeden Fall. Ich habe auch Menschen erlebt, die haben ihr ganzes Leben gekämpft gegen etwas, für etwas, was auch immer. Auf jeden Fall war das ganze Leben ein Kampf. Und die sind auch letztendlich in einer Art Kampf gestorben. Aber ich hatte das Gefühl, es war in sich schlüssig. Und einige haben auch gesagt, ich weiß, wenn ich jetzt einfach loslassen würde, wäre es einfacher. Aber es wäre ein Verrat an der ganzen Art, wie ich bisher gelebt habe. Von daher bin ich lieber konsequent als friedlich.
Der Palliativmediziner Matthias Gockel war das. In seinem Buch Sterben, warum wir einen neuen Umgang mit dem Tod brauchen, erzählt er über seinen Werdegang, seine Erfahrungen, seine Art des Umgangs mit dem Tod.